Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag und herzlich willkommen.
Hallo, Runa.
Hey, na, alles okay?
Ja, nicht schlecht. Und bei dir?
Ja, alles gut. Musst du nur ein bisschen frische Luft schnappen, wo du echt heiß
dabei. Ja, allerdings. Ist ganz schön was los.
Nora Finkscheid ist zurück mit einem neuen Film. The Outrun heißt er. Saoirse Ronan spielt darin eine junge, suchtkranke Frau, die nach vielen Jahren in ihre Heimat zurückkehrt, in die entlegenen schottischen Orkney-Inseln. Ein Gespräch mit Nora Finkscheid gibt es gleich. Außerdem habe ich mich mit der arabischen Filmindustrie beschäftigt. Anlass war das Ajial Filmfestival in Doha in Katar. Der kleine Golfstaat bemüht sich schon seit Jahren, ein Player in der internationalen Filmindustrie zu werden. Und nun mischt auch Saudi-Arabien verstärkt mit. Wo stehen die Golfstaaten, was die Filmindustrie angeht? Dazu später mehr. Nora Finkscheid, der Name dürfte vielen geläufig sein, denn Nora Finkscheid hat 2019 mit ihrem Regiedebüt Systemsprenger beeindruckt. Diesem Film mit Helena Zengel als neunjährigem Mädchen, das durch alle Einrichtungen der Jugendhilfe fällt. Es gab 8 deutsche Filmpreise. Systemsprenger war der deutsche Kandidat im Oscar-Rennen. Und dann gab es für Nora Finkscheid ein Angebot aus den USA, bei The Unforgivable Regie zu führen, einem Netflix-Film mit Sandra Bullock in der Hauptrolle über eine Frau, die nach 20 Jahren aus dem Gefängnis kommt. So, nun ist ab Donnerstag also Nora Finkscheids 3. Spielfilm im Kino zu sehen, The Outrun. Saoirse Ronan spielt Rona, eine junge Frau, die nach vielen Jahren von der Stadt in ihre schottische Heimat zurückkehrt, auf die Orkney-Inseln. Sie entdeckt die Landschaft ihrer Kindheit wieder und auch die Erinnerungen kehren zurück. Auch die an ihre Alkoholexzesse in London und die Versuche, vom Alkohol wegzukommen.
Sag mal, wie lange bist du schon trocken?
63 Tage.
Wow.
The Outrun basiert auf dem autobiografischen Buch von Amy Lipdrop. Die Erzählung hat viel innere Reflexion und nicht unbedingt große dramatische inhaltliche Wendung. Ich konnte mit Nora Finkscheid sprechen und sie hat mir erstmal erzählt, was sie an einer Verfilmung gereizt hat.
Also ich fand die Kombination natürlich total spannend. Zu wissen, Saoirse Ronan wird die Hauptrolle spielen, das wusste ich damals schon. Und diese unfassbare, seltsame Landschaft ist fast wie ein eigener Charakter in dem Film.
Genau, es ist in Schottland gedreht.
Genau, auf den schottischen Orkney-Inseln. Und gleichzeitig war es auch so eine Herausforderung, okay, wie übersetzt man denn ein Buch, was eigentlich eine essayistische Tagebuchsammlung ist, ja? Gedankensprünge, all das. Ein völlig innerer Monolog eigentlich. Wie übersetzt man den in ein Filmdrehbuch? Und das fand ich dann aber die Herausforderung darin, eine Geschichte zu erzählen, die natürlich geht es um Sucht, aber vor allen Dingen geht es um Heilung. Wie schwer es eigentlich ist, nüchtern zu sein und den Sinn des Lebens und die Freude im Leben wiederzufinden ohne Alkohol, wenn man einmal so stark abhängig ist von der Droge.
Und Sie haben dann auch eine eigene Form gefunden in dem Film. Sie erzählen ja auch die Entwicklung, aber eben nicht chronologisch, sondern in verschiedenen Zeitebenen in Ihrer Phase. In London, als Sie feiert, als Biologiestudentin auch mal, also sehr häufig dann abrutscht, das Getriebensein, bis hin dann ja auch zu einer Ruhe, die sie findet auf den Orkney-Inseln in Schottland. Das war ein sehr genau überlegtes, visuelles und erzählerisches Konzept, oder?
Ja, also der Film ist am Anfang relativ chaotisch, genau wie Ronas Zustand. Ne? Also sie ist auf den Orkney-Inseln, aber sie ist irgendwie nicht da. Sie erinnert sich an London, sie hat verklärte, schöne Erinnerungen und eine Sehnsucht nach London und immer mehr mischt sich dann aber diese Destruktivität aus London da rein. Und London wird irgendwie chaotischer und verzerrter und verschwommener auch in den Erinnerungen, weil sie immer weniger und nur bruchstückhafter daran erinnert. Und je mehr dann am Ende des Films Rona wirklich zur Ruhe findet, dann findet auch der Film seine Ruhe. Und man kann auf einmal durchatmen mit ihr und sich auf den Moment einlassen, was man in der ersten Hälfte des Films fast gar nicht kann.
Ja, in der ersten Hälfte, sie ist häufig, also die Figur, betrunken, wird dann auch sehr, also zerstört hin und wieder Dinge. Wie haben Sie mit Saoirse Ronan diese alkoholisierten Phasen erarbeitet? Denn es ist ja gar nicht unbedingt einfach, eine Alkoholikerin zu spielen, ohne dass man vielleicht in so bestimmte Stereotype verfällt.
Ja, also natürlich haben wir viel drüber gesprochen, aber In allererster Linie ist Saoirse eine sehr körperliche Schauspielerin, die sich oft Wochen und Monate lang mit einem Bewegungscoach auf ihre Rollen vorbereitet und mit einem Sprachcoach dann am Akzent gearbeitet hat. Und bei ihr geht es genau. Also sie muss die Figur zwar intellektuell verstehen, aber sie muss auch verstehen, wie bewege ich mich und wie spreche ich. Und wie bewege ich mich, wenn ich happy drunk bin? Und wie bewege ich mich, wenn ich messy drunk bin? Und wie bewege ich mich, wenn ich gar nicht mehr kann? Und da hatte sie schon so viel mitgebracht, dass wir dann wirklich am Set modellieren konnten miteinander. Ja, more messy, less messy, irgendwie more happy. Also das war für mich ein Geschenk, mit so einer tollen Schauspielerin arbeiten zu dürfen.
Sie haben jetzt auch so schöne Bewegungen mit den Händen gemacht. Hat das auch so ein bisschen was tänzerisch, wenn Sie sagen, more messy, less messy? Also hat das auch so eine von einer Choreografie?
Genau, und der Bewegungscoach, mit dem sie gearbeitet hat, der kommt auch aus dem Tanz. Also ist eigentlich ein in der Tanzwelt weltberühmter Choreograf.
Sie haben ja dann auch auf den Orkney-Inseln gedreht, in verschiedenen Jahreszeiten. Was hat das eigentlich für Herausforderungen mit sich gebracht?
Wir sind insgesamt 4-mal da gewesen zum Drehen. Einmal, wenn die Lämmer geboren werden, einmal, wenn die Vögel nisten, einmal, wenn die Seals schwimmen. Da haben wir unseren Hauptdreh gemacht und dann nochmal, wenn es schneit. Und es ist natürlich klar, dass man in einem Film, in dem der Ort einen eigenen Charakter hat, den Drehplan so stricken muss, dass man sich dem Wetter anpasst. Da ist das Budget und die Logistik sind die eine Sache, aber wenn wir halt den Wind brauchen, müssen wir halt warten, bis es windet. Und wenn wir Sonne brauchen, müssen wir warten, bis die Sonne scheint. Und deshalb mussten wir für jeden Tag immer so einen Plan A, B, C haben, was drehen wir morgen? Und dann wurde auf den Wetterbericht geschaut und dann wurde gesagt, alles klar, es ist Sturm, aber nicht so schlimm, dass es gefährlich wird an den Klippen, also nichts wie los.
Sie haben eben schon gesagt, es geht bei der Figur um Heilung. In den Rückblenden allerdings ist sie ja auch häufig jetzt gerade nicht unbedingt eine Sympathieträgerin, denn sie ist auch ziemlich doof zu ihren Freunden, zu ihrer Umgebung. Und man muss natürlich unweigerlich so ein bisschen an Systemsprenger denken, denn auch das war ja irgendwie so eine Anti-Heldin. Auch eine Frau oder ein Mädchen da in dem Fall mit großen inneren Kämpfen, auch nicht nur sympathisch. Sind es für Sie die spannenderen Figuren?
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, auch Ruth Slater in The Unforgivable ist auch eine Figur, die mit den eigenen Dämonen kämpft. Das sind alles drei Frauen verschiedener Generationen, die eben nicht so einen Gut-gegen-Böse-Kampf mit dem Außen haben und die Welt retten müssen, sondern das sind Menschen, die mit sich selber klarkommen müssen. Das finde ich aus wahrscheinlich recht persönlichen Gründen ziemlich interessant.
Als Regisseurin dann natürlich auch immer eine Herausforderung, diese persönlichen Kämpfe, das Innere zu visualisieren, oder?
Ja, und natürlich auch die Schönheit. Also ich finde, Kino hat so viel mehr als die Möglichkeiten, nur eine Abbildung der Realität zu sein, sondern es ermöglicht, innere Assoziationswelten zu schaffen und einen mitzunehmen auf so eine Reise, in der man sich fallen lassen kann, vor allem auf der großen Leinwand. Ja, das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, so zu erzählen.
Das ist ja jetzt der zweite Film, den Sie auf Englisch drehen, beziehungsweise in dem Fall ja auf Schottisch. Das ist eine schottisch-deutsche Koproduktion. Fühlen Sie sich inzwischen zu Hause im internationalen Kino? Also haben Sie daran Spaß gefunden?
Ja, sowohl als auch. Also Systemsprenger war ein rein deutscher Film, The Unforgivable ein rein amerikanischer Film. The Outrun ist ein Brexit zum Trotz komplett europäischer Film. Ja, also natürlich haben wir in England und Schottland gedreht, aber das Kernteam kommt aus Deutschland und hier haben wir den Film dann auch postproduziert und geschnitten und vertont und gemischt. Und das ist für mich irgendwie total europäisches Kino. In dem fühle ich mich zu Hause, aber ich würde an allen drei Orten sofort wieder arbeiten.
Also gibt es da sowas wie einen Plan oder so? Welche Projekte Sie interessieren? Ist da sowas wie Internationalität auch ein Kriterium oder geht es Ihnen immer eigentlich nur um, in Anführungszeichen, um die Drehbücher selber?
Mir geht es nur um die Drehbücher selber. Nur um die Figuren und die Geschichte. Und habe ich das Gefühl, dass ich das gut inszenieren kann. Also ich habe echt auch schon ganz, ganz tolle Projekte abgesagt, wo ich aus irgendwelchen Gründen das Gefühl hätte, das kriege ich nicht hin. Ja, da bin ich, glaube ich, die falsche Regie für. Und deshalb mal gucken, was als nächstes passiert. Ich habe überhaupt keinen Masterplan, wo, wie, was. Ich schreibe an Geschichten, die mich interessieren. Und hätte man mich jeweils die letzten 2 Jahre gefragt, wo bist du nächstes Jahr? Ich hätte mich immer vertippt beim Raten.
Und trotzdem habe ich so das Gefühl, es gibt so eine zunehmende Internationalisierung der deutschen Filmszene. Vielleicht fällt es auch, war es schon immer so, aber es fällt mir im Augenblick auf, wenn man an die enorme Karriere von Sandra Hüller denkt oder auch Julia von Heinz, der jetzt hier auch bei der Berlinale ist. Beobachten Sie das auch oder hat sich da eigentlich nichts verändert?
Also ich würde sagen, das gibt's mal immer wieder. Ne? Also das gab's ja auch irgendwie, Wim Wenders, Werner Herzog und so sind ja auch schon alle über den Teich und wieder zurück und teilweise an beiden Orten gleichzeitig. Tom Tykwer, also da würde mir aus jedem Jahrzehnt eigentlich gleich eine Handvoll einfallen, bei denen das dann so geklappt hat. Manche Leute sind auch nur rüber, haben einen Film gemacht und sind dann wieder nach Deutschland gekommen und da geblieben. Das hängt wahrscheinlich auch immer jeweils davon ab, wie die Erfahrungen so sind, die man in den USA gesammelt hat.
Die Regisseurin Nora Finkscheid über ihren Film The Outrun mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle. Der Film kommt am Donnerstag in die Kinos. 13 Steps, die unglaubliche Karriere des Edwin Moses. So heißt ein neuer Dokumentarfilm, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Edwin Moses, das ist der 400 Meter Hürdenläufer, der seinen Sport dominierte wie kein anderer vor oder auch nach ihm. Er blieb zwischen 1977 und 1987 in mehr als 100 Wettkämpfen hintereinander ungeschlagen. Edwin Moses gewann 2 Goldmedaillen und 2 Weltmeisterschaften. Ohne den US-Boykott der Olympischen Spiele in Moskau hätte er vermutlich noch weitere Goldmedaillen. Kerstin Zilm stellt den Film vor und sie hat in Los Angeles auch mit Edwin Moses gesprochen.
You have to hear my story and how it affected me and what kind of obstacles that were able to assist me to become a better athlete.
Man müsse seine ganze Geschichte hören, um zu verstehen, was ihn zu einem Ausnahmeathleten machte, sagt Edwin Moses. Die Orte, an denen er lebte, die Menschen, mit denen er sich umgab, die politischen Ereignisse, die die USA und die Welt in den 1960er, 70er und 80er Jahren prägten. So erinnern sich viele an Edwin Moses, wie er über 400 Meter Hürden die internationale Konkurrenz dominierte. Zum ersten Mal 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal. Nach 47,64 Sekunden war er im Ziel und stellte damit einen neuen Weltrekord auf. Es folgten weitere Rekorde. Moses gewann 122 Rennen hintereinander, blieb 9 Jahre, 9 Monate und 9 Tage ungeschlagen. Was für die Sportwelt überraschend kam, war vom Athleten minutiös geplant. Er kam nicht aus einem Vakuum.
I didn't come out of a vacuum.
Da stand der Briefkasten. Jetzt liefern sie die Post wohl ans Haus.
Kindheit und Jugend von Edwin Moses waren geprägt von einem Elternhaus mit strengen Regeln und vielen Büchern. Er war der Erste in der Familie, der in eine Schule mit weißen und schwarzen Kindern ging. Es waren die 60er Jahre. 1964/65 gab es all diese wichtigen Ereignisse. Ich weiß, wo ich war, als Präsident Kennedy erschossen wurde. Malcolm X, Robert Kennedy. Es gab das Gesetz gegen Rassendiskriminierung, den Vietnamkrieg, den Protest von Tommy Smith und John Carlos bei den Olympischen Spielen in Mexiko. Das alles habe ich mit 13, 14 Jahren mitgekriegt. Sein Sohn Julian, hervorgegangen aus einer Beziehung von Moses mit einer Deutschen, sagt in der Dokumentation: Zur Geschichte von Edwin Moses gehört auch zu verstehen, was es bedeutete, in dieser Zeit in den USA schwarz zu sein.
Also der war geboren als ein Junge, der Negro auf seine Geburtsurkunde hat. Also er hatte fast keine Rechte. Damals war es, deine Eltern sehen so aus, du siehst so aus und deswegen bist du weniger wert. Und das kann man gar nicht verstehen.
Die Dokumentation zeigt auch, wie wegweisend Edwin Moses' Studium am Morehouse College für afroamerikanische Männer war. Er studierte Physik und Maschinenbau, nicht Leichtathletik. Das College hatte nicht mal eine 400 Meter Laufbahn. Edwin Moses musste zum Trainieren auf benachbarte Golfplätze oder Sportplätze von Highschools ausweichen.
During the track meet, when they ran the 100 and then they were getting ready to run the 800 and the athletes were warming up.
Wenn dort Wettkämpfe stattfanden, sind wir in den Pausen schnell eine Runde gerannt. Oder wir haben Hürden auf die Außenbahnen gestellt, wenn die Wettkämpfer innen gelaufen sind. Sie wussten, dass wir von Morehouse sind, dass meine Zeiten richtig gut waren und wir keinen Platz zum Trainieren hatten.
We didn't have any place to train.
Niemand habe zuerst daran geglaubt, dass dieser Nerd mit dicker Brille mal Olympiasieger werden könnte, erzählt Morehouse mit Absolvent Spike Lee im Film.
With his glasses, if you didn't see him run, he might have been the only person who believed he could do that.
Der einfachste und kürzeste Weg durch die Kurve verläuft möglichst nah entlang der Linie.
Doch genau das Nerdige brachte ihm den Erfolg. Mit Kommilitonen errechnete Moses den optimalen 400 Meter Hürdenlauf. In seinem Fall mit 13 Schritten zwischen jeder Hürde. Dank Edwin Moses' riesigen privaten Fundus, in dem er Dokumente, Fotos, Heimvideos, akribische Aufzeichnungen von Trainingseinheiten, Rennen und Begegnungen archivierte, kann der Dokumentarfilm sein Leben detailliert nachzeichnen. Egal, ob es um Dehnübungen und Eisbäder geht oder um seinen Kampf für Dopingkontrollen und die angemessene Bezahlung von Athletinnen und Athleten.
Sports are controlled by a lot of old men all over the world.
Sport wird von vielen alten Männern kontrolliert, weltweit. Manche wollen das Geld lieber für ihre Verbände als für die Sportlerinnen und Sportler ausgeben. Sie müssen zurücktreten. Das sage ich seit 40 Jahren. Endlich passiert es.
I've been saying it for 40 years and it's finally happening.
Bis heute engagiert sich Edwin Moses in zahlreichen Bereichen an der Schwelle zwischen Sport und Politik. Es ist eine Verantwortung, die er seit seinen ersten Leichtathletikerfolgen spürt.
Because it's one of the reasons I wanted to win. A lot more people were following me.
Das war ein Grund, warum ich gewinnen wollte. Mehr Leute hörten mir zu. Für afroamerikanische Athleten meiner Zeit ging es schon immer um mehr als mit dem Ball einen Korb zu treffen oder eine gute Zeit zu laufen.
It's about more than just shooting a ball or running around the track.
Der ehemalige 400-Meter-Hürdenläufer und sportpolitisch noch immer sehr aktive Edwin Moses. Kerstin Zilm hat in Los Angeles mit ihm gesprochen. Der Film 13 Steps, die unglaubliche Karriere des Edwin Moses, kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos. Für den deutschen Film war das Jahr 2024 bisher sehr ernüchternd. Der deutsche Film lief in der ersten Jahreshälfte in den Kinos so schlecht wie lange nicht mehr. Neuen Erhebungen zufolge ist die Stimmung in der Filmwirtschaft desaströs. Christian Berndt über Krisen und auch Hoffnungsschimmer in der deutschen Filmwelt.
Es ist einer von den sieben Zwergen.
Ich glaube, es ist der König.
Der hat doch noch nicht mal Sackhaare.
Chantal hat zwar nicht den passenden Umgangston für den Königshof, aber ihr ruppiger Charme kommt an. Auch beim Publikum. Die Komödie Chantal im Märchenland war in der ersten Jahreshälfte 2024 der zweiterfolgreichste aller Filme in den deutschen Kinos. Insgesamt aber erreichte der deutsche Film in den ersten drei Quartalen dieses Jahres einen historischen Tiefstand von nur etwa 16% Marktanteil an den Kinokassen.
Das zeigt sich jetzt eben an den Zuschauerzahlen bei den Kinos, dass Deutschland über die letzten Jahre den Anschluss verloren hat für die Sicherstellung der Filmproduktion.
So der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Produktionsallianz Björn Böning. Er hat das Herbstgutachten zur Lage der deutschen Produktionswirtschaft vorgelegt. Die Stimmung in der Branche ist am Boden.
Es ist so, dass mittlerweile 77% der Produktionsunternehmen die wirtschaftliche Lage als schlecht oder sehr schlecht einschätzen.
Das hat mit dem Auftragsrückgang durch die Streamingdienste zu tun, aber auch dem Rückgang der Finanzierung von Kinofilmen durch die öffentlich-rechtlichen Sender, so Böning. Außerdem ermöglichten Steueranreizmodelle in anderen europäischen Ländern höhere Budgets und damit attraktivere Kinofilme. Und die Investitionsverpflichtungen für internationale Streamer in Ländern wie Frankreich oder Spanien förderten die dortige Filmproduktion.
Die Auswertung in Frankreich, die neue, zeigt das ja. Die europäischen Budgets werden dort konzentriert, wo eine Investitionsverpflichtung eingeführt worden ist. Und das ist ja auch nur nachvollziehbar. Die Streamer beauftragen eben in Spanien und Frankreich sehr viel, weil sie es dort müssen.
Vor allem das Ende der Ampelregierung trägt zur Verunsicherung bei. Denn am 1. Januar sollte das neue Filmförderungsgesetz in Kraft treten. Im Laufe des Jahres sollten ein Steueranreizmodell und eine Investitionsverpflichtung dazukommen. Aber mit dem Ende der Regierungskoalition steht alles in Frage. Kern des neuen Gesetzes war es, die Filmförderung effizienter und schneller zu machen.
Ein Problem ist ganz sicher, dass es von der Idee eines Kinofilms bis zur Realisierung der Produktion gern zwischen 3 und 5 Jahre vergehen. Und das bedeutet, dass aktuelle gesellschaftliche Themen, kritische Themen eigentlich in den Kinos gar nicht abgebildet werden können. Und das wiederum wissen wir aus allen internationalen Erhebungen. Aktualität führt dazu, dass Zuschauer und Zuschauer in die Kinos gehen. Und das ist in Deutschland aktuell leider nicht gegeben.
Das Problem sieht auch Drehbuchautor Gerrit Hermanns.
Was erheblich auf die Qualität geht, ist, dass diese Finanzierungswege so unendlich lang sind, was für die beteiligten Filmschaffenden enorme Schwierigkeiten mit sich bringt, sich immer wieder parat zu halten, immer wieder Monate zwischendurch warten zu müssen und dann doch weiterzuarbeiten. Und deswegen wandern auch viele Talente einfach aus dem Kinobereich ab.
Hermanns ist kinopolitischer Sprecher des Deutschen Drehbuchverbandes, der vor einigen Tagen gemeinsam mit mehr als 30 Filmverbänden einen offenen Brief an die öffentlich-rechtlichen Sender gerichtet hat. Darin protestieren die Verbände gegen die finanzielle Ausbeutung von Filmschaffenden, die für die Mediatheken der Sender arbeiten. Denn in diesem Bereich gibt es keine Tarifvereinbarungen.
Es ist entstanden, weil es am Anfang so das junge, wilde Experimentierfeld war, wo man sich etwas trauen, aber noch nicht ins volle Risiko gehen wollte. Und inzwischen ist der Spardruck einfach so groß, dass es gar nicht mehr möglich scheint, aus Sicht der Sender im gleichen Maße zu zahlen wie für konventionelles Programm.
Schuld, so schreibt der Verband, sei auch die Politik, weil die Rundfunkgebühren nicht erhöht würden. Hinzu kommt, so Hermanns, dass die Sender fast keine Kinofilme mehr finanzieren. Die Notwendigkeit der Reformen sieht auch der Chefredakteur des Filmmagazins Blickpunkt Film, Ulrich Höcherl.
Deutschland ist der unattraktivste Produktionsstandort oder mindestens auf dem Weg dazu in Europa, weil alle Länder um uns herum mit Steuervorteilen von 30-40% locken.
Aber ob die groß angelegte Reform nach dem Ende der Ampelregierung noch gelingt, da ist Höcherl skeptisch.
Das Steueranreizmodell ist auf jeden Fall vertagt ins nächste Jahr und die Investitionsverpflichtung für die Streamer wird ja nun von allen Seiten beackert. Für die sehe ich relativ schwarz.
Aber auch wenn der deutsche Film an den Kinokassen in der ersten Jahreshälfte so erfolglos war wie lange nicht mehr, so Höcherl, gibt es trotzdem positive Signale.
Die deutschen Produzenten haben sich vielleicht auch ein bisschen überreden lassen, für Streamingportale Produktionen zu machen und nicht unbedingt große Kinoproduktionen. Sehr erfolgreich sind sie in den ersten 9 Monaten nicht gewesen. Jetzt, seit ein paar Wochen, behaupten sie sich ganz gut.
Vor allem mit Familienfilmen wie Die Schule der magischen Tiere 3, dem hierzulande bisher besucherstärksten Film des Jahres. Und deutsche Serien erreichen gerade, anders als das deutsche Kino, internationale Erfolge. Die deutsche Netflix-Produktion Liebes Kind hat jetzt einen Emmy als beste Miniserie bekommen. Aber die massiven Probleme des deutschen Films bleiben und sie haben sich mit dem Ende der Regierungskoalition noch verschärft.
Sebastian Stan ist derzeit ziemlich präsent im Kino. Vor ein paar Wochen erst haben wir den rumänisch-amerikanischen Schauspieler als Donald Trump in The Apprentice gesehen. Viel Lob gab es für diese Darstellung und auch für seine neue Rolle gab es Lob. Und auch den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung als etwas anderer Mann. A Different Man, so der Filmtitel, läuft ab Donnerstag im Kino. Meine Kollegin Anna Wollner hat nicht nur den Film gesehen, sondern auch Sebastian Stan getroffen. Anna, lass uns erstmal über den Film und vor allem über diese Rolle sprechen, denn es ist ja doch eher eine ungewöhnliche Rolle, oder?
Ja, Sebastian Stan spielt Edward, einen Mann, der an Neurofibromatose leidet. Also sein Gesicht ist mit Wucherungen und Tumoren überzogen, verformt. Das eine Ohr sitzt viel tiefer als das andere. Das eine Auge ist auch so zugeschwollen, dass er nur mit dem anderen etwas sieht. Auch das droht zuzuwachsen. Und Edward ist Schauspieler, findet allerdings keine Jobs, außer in einer Werbung für mehr Toleranz gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung am Arbeitsplatz, bis er geheilt wird und in Anführungsstrichen normal aussieht, wie ein Model, wie eben Sebastian Stan, und merkt, dass Aussehen oder gutes Aussehen auch nicht alles ist. Und dieser Kontrast zu seinem eigenen Leben hat Sebastian Stan an der Rolle gereizt.
Yeah, identity obviously is a, you know,
mich hat sofort das Spiel mit verschiedenen Identitäten angesprochen. Als Schauspieler ist das ja mein Text. Brot. Ich kenne das Gefühl, von etwas besessen zu sein, das Gedankenspiel, was wäre wenn, nur dass ich es in meiner Arbeit täglich ausleben darf.
Ja, der Vorteil des Schauspielers, Identitäten annehmen, aber dann nach Drehschluss auch einfach wieder ablegen können.
Also das sagt jetzt Sebastian Stan selber, aber wie sehr interessiert sich der Film auch für dieses Spiel im Spiel sozusagen, also das Spiel mit den verschiedenen Identitäten?
Es geht natürlich um Identität, es geht aber genauso um Schönheit und innere Werte, also die Obsession damit, was sein könnte, wenn, also dieses beliebte träumerische Motiv, was wäre wenn, und das auf mehreren Ebenen. Es gibt im Film einen Twist, denn Edward spielt, als er geheilt ist, bei einer Off-Broadway-Inszenierung eine Figur, die angelehnt ist an sein eigenes entstelltes Leben, also er kehrt dahin zurück, zurück, was er eigentlich so dringend hinter sich lassen wollte. Und dieses Stück hat seine ehemalige Nachbarin geschrieben, die ist Dramatikerin und die erkennt ihn aber nicht, weil er sich ja wirklich so verändert hat. Und da, während der Proben, taucht dann noch die Figur des Oswald auf. Und das ist so eine Art Spiegel zu ihm, denn der wird gespielt von Adam Pearson, einem Schauspieler, der wirklich unter Neurofibromatose leidet. Und der hat trotz seines Aussehens alles, was Edward gerne hätte, nämlich ein erfülltes, ganz normales Leben.
Wenn wir jetzt nochmal von Sebastian Stan sprechen, Marvel-Star, glattes Gesicht, Modelmaße, also wirklich schön. Seine Karriere hat sicherlich auch zum Teil mit seinem makellosen Aussehen zu tun gehabt. Bislang, nun hat er einmal Donald Trump gespielt, durchaus auch kein Schönling. Was reizt denn Stan nun an dieser Hässlichkeit? Also woher kommt der Mut zur Hässlichkeit?
Diese Maskerade und das Eintauchen in was komplett anderes. Bei Trump ist das natürlich auch das perfekte Imitieren gewesen, dieser eher in Anführungsstrichen Kultfigur. Da hatte er hier, weil es eben ein fiktiver Charakter ist, mehr Raum zum Spiel und auch zur Interpretation. Und er weiß natürlich um seine privilegierte Situation. Er weiß um sein Aussehen, aber er meint auch, Baustellen hat jeder, egal wie schön er ist. Und das Privileg des Schauspiels ist, bei jedem Film einfach was mitnehmen zu können.
Die Arbeit hier hat mich definitiv in eine andere Welt katapultiert, behandelt etwas, das ich unter normalen Umständen vermutlich nie verstanden hätte. Ich habe mich nochmal ganz anders mit meinem eigenen Ruhm auseinandergesetzt. Die Figur des Edwards fühlt sich an, als sei er öffentliches Gut. Jeder glotzt ihn an, jeder spricht ihn an, fasst ihn an. Ein Gefühl, das ich auf einer ganz anderen Ebene gut kenne. Dieses Ausgestelltsein, das ist für mich das zentrale Thema des Films.
Ja, und damit meint er natürlich, dass er Marvel-Star ist, wenn auch aus der zweiten Reihe als Winter Soldier oder beziehungsweise Bucky Barnes. Er hat Tommy Lee gespielt in der Serie Pam und Tommy und ich war selbst überrascht, dass er noch nicht zum Sexiest Man Alive gewählt wurde. Das kommt vielleicht noch. Und dieses Universelle, das gibt's, wobei das im Film ziemlich dick aufgetragen ist, so dass es am Ende wirklich auch jeder verstanden hat.
Ja, also dick aufgetragen ist auch die Maske. Der hat Stunden in der Maske zugebracht. Die hat ihm im Film selber ja irgendeine Regung im Gesicht sehr schwer gemacht. Worin besteht denn das Spiel von Sebastian Stan und hat es dich überzeugt?
Ja, das ist ein bisschen das Problem und das ist auch das Problem, das ich mit dem Silbernen Bären auf der Berlinale hatte. Für mich hätte eigentlich der Maskenbildner Mike Marino die Auszeichnung verdient, denn die Maske ist so gut, dass ein geschätzter Kollege von uns wirklich fast bis zum Schluss nicht gemerkt hat, dass es Sebastian Stan ist, der unter dieser Maske steckt. Die Maske hat ihm natürlich schon geholfen, in die Rolle zu finden. Allein diese tägliche Transformation, 2 Stunden jeden Tag in der Maske zu sitzen und sich Schicht für Schicht in Edward zu verwandeln. Beim Spiel war es für ihn dann auch tatsächlich irritierend, weil die Regieanweisung von Regisseur Aaron Schimberg oft war, weniger zu spielen, mehr zu sein. Und er ist im Selbstversuch auch im vollen Kostüm und voller Maske durch New York gelaufen und die Reaktion der Leute haben ihn dann doch überrascht, denn die einen haben ihn überhaupt nicht wahrgenommen und die anderen haben ihn einfach angestarrt. Aber das war dann für ihn dann auch nochmal was Wichtiges, was er mitgenommen hat. Also wie die Wahrnehmung von Menschen ist, die eben nicht der Norm entsprechen. Da ist der Film ja schon sehr eindeutig in einer Mischung aus Body-Horror, Komödie und Drama und das Ganze in so einer 80er-Jahre Grobkörnigkeit der Bilder. Aber von der Botschaft her war es mir am Ende einfach, um in dem Bild mit der Maske zu bleiben, zu dick aufgetragen.
Anna Wollner über A Different Man mit Sebastian Stan in der Hauptrolle. Der Film läuft ab Donnerstag im Kino.
Hi guys.
Wir kommen jetzt zu etwas ganz anderem.
Without further ado, I would like to welcome all of you guys here.
Doha in Katar mit knapp 3 Millionen Einwohnern, einer der kleinen Golfstaaten. Hier findet im November, wenn es nicht mehr ganz so heiß ist, das Adyal Film Festival statt. Ein Festival vor allem für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Mein Sohn ist in der Hilal-Jury für die 13- bis 17-Jährigen und ich bin mitgereist. Die Eröffnung von Adyal findet abends im Freien statt, in der Katara Cultural Village, einem Viertel im Norden von Doha mit Theatern und Kinos. Auf einem runden Platz sitzen ungefähr 150 Kinder und junge Erwachsene im Alter von 8 bis 25.
In green T-Shirts we have the Hilal jurors. Are you guys excited?
Sie tragen orangefarbene, grüne und blaue T-Shirts. Sie sind in 3 verschiedene Altersgruppen eingeteilt. In ihrer jeweiligen Gruppe gucken sie eine Woche lang etwa 1 Dutzend Lang- und Kurzfilme. Am Ende votieren sie für einen Lang- und einen Kurzfilm. Die Gewinner erhalten Geld für neue Projekte.
As a juror, by casting your voice, you will definitely decide which director receives funding towards their next project.
Seit 12 Jahren gibt es das Festival. Es ist Teil des Plans, in dem kleinen Golfstaat eine Filmindustrie aufzubauen. Auch das Doha Filminstitut ist Teil dieser Vision, eine Filmfördereinrichtung, die lokale Talente und auch internationale Arthouse-Produktionen unterstützt und mit diesen internationalen Produktionen regelmäßig auch Gast bei den großen internationalen Festivals ist. Beim Filmfestival in Venedig waren im September 12 Filme eingeladen, die das Doha Filminstitut, kurz DFI, unterstützt hat. Filme aus dem arabischsprachigen Raum wie Marokko, Tunesien oder Ägypten. Ich war vor 7 Jahren schon einmal Gast bei Adjial und mich hat interessiert, wie sich die Filmindustrie in den letzten Jahren verändert hat, gerade auch im Hinblick auf das riesige Nachbarland Saudi-Arabien, das nun ebenfalls in die Unterhaltungsbranche investiert, um die Wirtschaft breiter aufzustellen. Ich habe mich daher mit verschiedenen Menschen aus der Filmindustrie getroffen und unterhalten. Als ich sehr jung war, hat meine Mutter immer ägyptische Filme geguckt, erzählt der junge Regisseur Ali Al-Hajri. Ich saß immer neben ihr und war begeistert von diesen Geschichten, die auf eine sehr verletzliche Weise erzählt wurden. Ali Al-Hajri gehört zur mächtigen Minderheit im Land. Er ist katarischer Staatsangehöriger. Nur etwa 10% der Bevölkerung haben den Pass Katars. Das Land hat den zweithöchsten Anteil von Einwanderern weltweit. Ali Al-Hajri ist Regisseur geworden. Sein Kurzfilm »I Lay For You To Sleep« ist einer von 5 Produktionen in der Reihe »Made in Qatar« beim Adjial Film Festival. Die Reihe präsentiert lokale Talente.
The film kind of is based off of realities that I've experienced. The accident part is probably maybe the most biographical.
Der Film basiert auf wahren Ereignissen. Der Unfall ist wahrscheinlich der biografischste Moment. Zum Glück bin ich nicht gestorben, aber ich war so nah dran, dass ich mich immer gefragt habe, was passieren würde, wenn ich sterbe.
Always made me wonder on what will happen if that was the case.
Der 14-minütige Film I Lay For You To Sleep ist eine Reise durch die Gedanken des gestorbenen Protagonisten, gespielt von Ali Al-Hajri selbst. In experimenteller Form verwebt der Film in poetischen Bildern Gegenwart und Vergangenheit, Erinnerungen des Verstorbenen und Trauer der Überlebenden. I Lay For You To Sleep wird am Ende des Festivals bei der Preisverleihung 2 Preise gewinnen, für die beste schauspielerische Leistung und den besten Film. Ali Al-Hajri hat Filmförderung vom Doha Filminstitut bekommen und dort auch an Workshops teilgenommen. Das DFI ist vor 14 Jahren gegründet worden und es hat inzwischen viele junge Filmschaffende unterstützt. Als ich Ali Al-Hajri nach seiner Einschätzung zum Stand der Filmindustrie in Katar befrage, sagt er, es ist ein sehr langsamer Prozess.
I think again it's a very slow process. The cinema industry in Doha is fairly new.
Die Filmindustrie in Doha ist relativ neu. Aber es gibt inzwischen ein großes Interesse an Geschichten aus Doha und Katar. 2021 wurde ein Film von Majid Al-Ramaihi in Locarno gezeigt, als erster Film aus Katar. Und er kam dann auch in die engere Auswahl für die Oscars. Wir erleben gerade einen mächtigen Aufwind und das ist sehr aufregend.
So there's this kind of momentum that we're experiencing right now, which seems and feels very exciting.
Neben dem Doha Filminstitut gibt es seit einigen Jahren auch die Media City Katar. Eine Einrichtung, die die Gründung von Medienunternehmen unterstützt und große internationale Produktionen nach Katar holen sollen. Yassim Mohammed Achori ist Geschäftsführer von Media City Katar.
We do have an objective of leveraging our state-of-the-art production facilities, infrastructures and the incentives.
Wir stellen Einrichtungen und Studios zur Verfügung, die auf dem neuesten Stand der Technik sind. Und wir bieten einige Anreize für internationale Produktion. Wir fördern aber auch das lokale Ökosystem, indem wir hiesige Filmschaffende unterstützen. Außerdem helfen wir dabei, Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen und innovative Formate zu produzieren, die traditionelle Medien mit neuen Trends wie immersiven Technologien und KI verbinden. Wir befinden uns gerade in Gesprächen mit großen Produktionshäusern. Schon bald werden wir einige dieser Partnerschaften bekannt geben.
Very soon we'll be revealing some, we'll be announcing some good partnerships.
Bei einem Abendessen, das Media City Katar und das Doha Filminstitut im September beim Filmfestival in Venedig veranstaltet haben, saß auch die US-amerikanische Filmproduzentin Barbara Broccoli an einem Tisch. Seitdem gibt es Spekulationen, dass es sich bei diesen besagten Gesprächen und Verhandlungen um den neuen James Bond handeln könnte. Bereits fertig ist die zweite Staffel einer Reality-TV-Show, die ursprünglich in den USA ihren Ursprung hatte. The Apprentice, One Championship Edition. Media City Qatar hat sie co-produziert.
Across two of the world's most advanced and modern countries, Singapore and Qatar.
Die neue Staffel spielt in Singapur und Doha. 10 KandidatInnen müssen verschiedene Herausforderungen bewältigen, sowohl körperliche als auch wirtschaftliche. Sie müssen beispielsweise eine neue Werbekampagne für Qatar Airways entwickeln. Die Serie zeigt die KandidatInnen beim Drehen und mit dem fertigen Film. In vollem Glanz erstrahlt die Skyline von Doha, die gläsernen Hochhäuser oder das ikonische Nationalmuseum von Architekt Jean Nouvel, im Entwurf inspiriert von einer Wüstenblume. Premiere hatte The Apprentice One Championship Edition Staffel 2 ebenfalls beim Ajial Filmfestival.
Give it up for Dom Lau.
Während man in Katar die boomende Filmindustrie feiert, wird im benachbarten Saudi-Arabien seit vergleichsweise kurzer Zeit, nämlich 7 Jahren, in Höchstgeschwindigkeit ebenfalls daran gearbeitet, eine Unterhaltungsindustrie aufzubauen. Gigantische Filmstudios sind in der Wüste entstanden und in der kommenden Woche eröffnet das Red Sea Film Festival. Auch US-Stars wie Schauspielerin Viola Davis und Regisseur Spike Lee werden erwartet. Dass nun auch der reichste Golfstaat in die Unterhaltungsbranche einsteigt und dabei vieles ähnlich macht wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar zuvor, könnte im kleineren Katar zu Unmut führen. Aber es handle sich dabei um neue Chancen und gesunde Konkurrenz, so die offizielle Leitlinie. Ebenfalls vertreten von der Geschäftsführerin des Doha Filminstituts, Fatma Al-Rimaihi.
We always, of course, look around us and see what other people are doing, not just in the Gulf region, but also in the Arab world. There are big industries.
Wir schauen uns immer um, was andere in der Filmindustrie tun. Nicht nur in den Golfstaaten, sondern in der gesamten arabischen Welt. Es gibt große Industrien in Jordanien, in Tunesien, in Marokko. Also müssen wir sehen, wie wir voneinander profitieren können. Denn das ist es, was es nachhaltig macht. Viele lokale Produktionen gehen nach Saudi-Arabien, um dort zu drehen. Es gibt vieles, was zwischen den Ländern passiert. Und das finde ich großartig. Nur so können wir gedeihen. Sicherlich gibt es einen Wettbewerb, aber es muss ein gesunder Wettbewerb sein. Wir arbeiten gerne mit den verschiedenen Branchen in der Region zusammen und wollen sehen, wie wir in Zukunft noch mehr gemeinsam machen können.
Das sagt die Chefin des Doha-Filminstituts Fatma Al-Rimaihi. Wir blicken auf die Filmindustrie in der arabischen Welt. Anlass ist das Ajial Filmfestival, das in dem kleinen Golfstaat Katar stattgefunden hat. Mich interessiert unter anderem, wie sich die Filmindustrie in der arabischen Welt verändert hat in den letzten 20 Jahren. Ich bin dafür mit einer Medienwissenschaftlerin verabredet. Per Videokonferenz mit Noha Melor. Sie unterrichtet an der University of Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie hat einen Artikel in dem Routledge Handbook of Arab Cinema geschrieben und im Gespräch erzählt sie zunächst, wie sich das Zentrum des arabischen Films über viele Jahre hinweg verschoben hat.
So, I don't know how many hundreds of films we have. They will most likely come originate from Egypt. So this was the
Ägypten war jahrzehntelang das Zentrum für arabische Filme. Vor allem in den 1960er Jahren mit Nasser. In den letzten 15 Jahren gab es eine riesige Verschiebung von Ägypten hin zu den Golfstaaten wie Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und jetzt übernimmt Saudi-Arabien die Führung als neues Epizentrum der Filmindustrie in der Region. Und das ist alles geschehen, seitdem 2018 die ersten Kinos in Riad aufgemacht haben, nachdem der Kronprinz Mohammed bin Salman die Macht übernommen hatte. Er hat in die Unterhaltungsindustrie investiert.
So in the past, of course, cinemas were not really a priority in the Gulf states, all of them, until roughly
Kinos waren vorher nie eine Priorität in den Golfstaaten, bis vor ungefähr 20 Jahren. Und zur Industrie gehören auch Hochschulen, an denen angehende Filmschaffende das Handwerk lernen. Und eine Wertschöpfungskette. Die gab es in Ägypten und im Libanon. Aber die Sicherheitslage im Libanon ist derzeit schwierig. Und in Ägypten gibt es große wirtschaftliche Probleme. Ägypten hat sich seit dem Tod von Nasser 1970 nicht mehr dem Kino verpflichtet. Es gibt keine staatliche Filmförderung mehr. Alles muss privat finanziert werden.
So it's very difficult for the Egyptian state to commit, and they haven't committed since Nasser died in 1970. They basically said no more public sector cinema, so it has to be private companies that invest in cinemas.
Es gab in vielen Ländern eine Art nationale Strategie. Die Länder haben in die Filmindustrie investiert. Warum hat Ägypten nach dem Tod von Nasser damit aufgehört?
I mean, Nasser did it during part of the 50s and certainly the 60s, where it was public sector.
Nasser hat in den 50er und 60ern mit öffentlichen Geldern den Filmmarkt reguliert. Es war Soft Power. Nach dem Tod von Nasser hat Sadat übernommen und er war bekannt für seine freie Marktwirtschaft. Weg von der sozialistischen Politik von Nasser. Er hat gesagt, wir müssen Gewinne machen, wir müssen Geld verdienen. Und damit war auch das Kino gemeint. Da gab es viele private Investoren, denn Kino war noch immer ein lukratives Geschäft in den 70er und 80er Jahren. Es lief also noch, aber die Qualität nahm ab.
And then they start suffering a lot since the video market thrived in the 90s, taking away from the revenues of the cinema.
Und dann blühte in den 90er Jahren der Home-Videomarkt und die Kinoeinnahmen brachen ein. Jetzt gibt es die ganzen Streaming-Plattformen und Filmschaffende in Ländern wie Ägypten haben zu kämpfen. Der Verleih ist schwierig geworden. Und da kamen dann die Golfstaaten ins Spiel, so ungefähr im Jahr 2000. Sie haben investiert, zunächst die Vereinigten Arabischen Emirate und dann Katar.
Basically, as I said, from 2000s. And they start investing, starting with the UAE and Qatar.
Ich war in Cannes 2018, als der saudische Kulturminister einen großen Plan zum Aufbau einer Filmindustrie in Saudi-Arabien ankündigte. Das ist also 6 Jahre her. Um eine ganze Branche aufzubauen, ist das nicht viel Zeit. Wo steht die saudische Filmindustrie jetzt?
Yeah, I mean, what happened is that there was an ambitious plan, 2030 vision, to invest in entertainment.
Es gab einen ehrgeizigen Plan, die Vision 2030. Man investierte in Entertainment und das schloss auch die Filmindustrie mit ein. Es gab gerade ein Mode-Event in Saudi-Arabien. Jennifer Lopez war da und Celine Dion. Es gibt das Red Sea Film Festival. Es gibt einen Unterhaltungsfonds und eine Filmförderung, die besonders saudi-arabische Talente fördern soll. Und es gibt in den Golfstaaten viel Filmtourismus. Das heißt, man will, dass Hollywood für Drehs zum Beispiel nach Saudi-Arabien kommen soll. Sie haben recht, man kann in der kurzen Zeit nicht eine gesamte Filmindustrie etablieren. Das braucht mehrere Generationen. Saudi-Arabien produziert zwar ein paar Filme, aber sie organisieren vor allem diese Mega-Entertainment-Events, die ich schon erwähnt habe. Und zwar aus verschiedenen Gründen.
I think more than 60% of their population are young people under the age of 30. So they need jobs. And you don't have enough jobs in the public sector.
Mehr als 60% der Bevölkerung ist jünger als 30. Die brauchen Jobs und auf diese Weise sollen Jobs geschaffen werden. Ein anderer Faktor ist Nation Branding, also das Land als Marke zu etablieren, so wie auch in anderen Golfstaaten. Und der dritte Faktor ist eben, dass die Wirtschaft breiter aufgestellt wird. Das heißt, er wollte Jobs schaffen und den Tourismus ankurbeln, auch zwischen den Golfstaaten.
So this is exactly what they want to do.
And how sustainable? Und für wie nachhaltig halten Sie das? Ich habe gehört, dass das Kulturministerium zum Beispiel Geld aus dem Red Sea Film Festival abziehen und lieber in Sportevents stecken möchte.
At the moment it's not either or. They are investing in sports, e-sporting as well and gaming, which has become a huge market in Saudi Arabia.
Im Augenblick ist es keine Entscheidung für das eine oder das andere. Sie investieren in den Sport, auch den E-Sport und Gaming, was ein riesiger Markt in Saudi-Arabien geworden ist, und in den Film. Sie versuchen alles Mögliche. Wie nachhaltig das ist? Keine Ahnung. Es kann passieren, dass sie nach ein paar Jahren sagen, jetzt haben wir den Film genug gefördert, lass uns aufs Gaming konzentrieren.
And this is exactly what happened here, by the way, in the UAE. They used to have Dubai International Film Festival.
Und das ist im Übrigen hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten passiert. Es gab hier das internationale Filmfestival in Dubai, das 2004 gegründet wurde. Und danach auch das Abu Dhabi Filmfestival. Das waren riesige Events mit internationalen Stars und Filmförderung für heimische Talente. Aber dann wurde das Dubai Filmfestival eingestellt, ohne wirklichen Grund. Niemand weiß, ob es das Festival noch einmal geben wird. Das Wichtige bei den Festivals war, dass man Touristen anziehen wollte. Jetzt boomt der Tourismus in Dubai und anderen Teilen der Emirate. Und vielleicht denken sie, dass sie Filmfestivals nicht mehr unbedingt brauchen. Das Gleiche könnte auch in Saudi-Arabien passieren, wenn der Tourismus dort wächst.
Foreign tourists coming to the country, maybe they will stop funding films or they stop funding certain projects.
Wenn man mit Menschen in Katar inoffiziell spricht, dann sagen sie häufig, dass sie Saudi-Arabien als große Konkurrenz ansehen und es nicht ganz toll finden, wie sehr Saudi-Arabien vieles kopiert, was in Katar funktioniert. Offiziell ist aber immer von einer gesunden Konkurrenz die Rede. Wie würden Sie das Verhältnis der Golfstaaten untereinander beschreiben, wenn es um die Filmindustrie geht?
Honestly, I think that both of these two countries were actually copying the Dubai model.
Beide Länder, Katar und Saudi-Arabien, haben das Modell von Dubai kopiert. Das hat hier vor 20 Jahren angefangen mit dem Dubai Film Festival. Denn Dubai war schon viel eher als die anderen Golfstaaten gezwungen, die Wirtschaft umzustellen. Sie haben angefangen, auf Tourismus zu setzen und sie waren sehr innovativ dabei. Katar und Saudi-Arabien haben dann auch auf Festivals und Tourismus gesetzt. Wenn es um Konkurrenz zwischen Katar und Saudi-Arabien geht, die Wirtschaft in Saudi-Arabien ist stark. Es ist die stärkste in der Region, mit einem hohen Bruttoinlandsprodukt. Saudi-Arabien hat die größte Bevölkerung und ist der größte Werbemarkt in der Region. Ich bin mir also nicht sicher, dass das viel kleinere Katar dagegen ankommt. Aber Katar versucht, nachhaltiger zu arbeiten. Das Ajal Film Festival gibt es seit 12 Jahren, das Doha Filminstitut noch länger. Aber gegen Saudi-Arabien anzukommen, das wäre so, als ob Deutschland einen Wettbewerb mit den USA startet.
They can try to compete, but as I said, I mean, it's like Germany competing with the US in terms of film sector.
Where is the UAE? Wo stehen die Vereinigten Arabischen Emirate in der Hinsicht? Denn Sie haben vorhin erwähnt, dass die Emirate die Filmfestivals eingefroren haben. Wie steht es um die Filmindustrie an sich?
It's still back to individual initiatives. I mean, the beauty about the UAE, I have to say, is that there are 7 Emirates.
Filme zu machen ist mehr Individualsache geworden. Das Schöne an den Emiraten ist, es gibt 7 Emirate. Und jedes Emirat hat seine eigene Kultur. Sharjah, wo ich wohne, ist das kulturelle Zentrum. Es gibt eine große Buchmesse, die genauso viele Besucher anzieht wie die Buchmesse in Kairo. Ansonsten gibt es noch den Filmtourismus. Filme wie Mission Impossible, Star Wars oder Star Trek sind hier in den Emiraten gedreht worden. Kandahar und Desert Warrior sind in Saudi-Arabien gedreht worden. Marokko ist zu einem wichtigen Drehort geworden. Nur Ägypten fällt zurück, auch wenn es da natürlich großartige Drehorte gibt. Aber es ist inzwischen fast unmöglich geworden, in Ägypten eine Drehgenehmigung zu bekommen.
Katar hat seit vielen Jahren daran gearbeitet, eine Kulturindustrie zu etablieren. Und jetzt gibt es das Unternehmen Media City Katar, das große Produktionen ins Land bringen soll. Es geht also jetzt ums Investment, oder?
It's about tourism, branding the city like Dubai did. As I said, they all follow the Dubai model.
Es geht um Tourismus. Wie gesagt, sie folgen alle dem Dubai-Modell. Sie wollen relevant sein in den nächsten Jahrzehnten, denn der Ort muss eine Marke werden. Dubai hat es bereits geschafft. Die Emirate sind jetzt unter den Top 10 im Soft Power Index. Nach Orten wie den USA und Deutschland. Saudi-Arabien war nicht unter den Top 10. Alle wollen das. Das City Branding, das Nation Branding. Sie wollen Touristen anziehen, denn sie können sich nicht auf ihr Öl verlassen. Und eine wichtige Rolle dabei spielt eben der Tourismus.
They can't live on oil resources alone. They have to diversify. And one of the options is tourism.
Das sagt die Medienwissenschaftlerin Noha Melor.
Sie unterrichtet an der University of Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nation Branding ist als Schlagwort immer wieder im Gespräch aufgetaucht. Die Entwicklung des Tourismus befeuern ebenfalls. Die Premiere von The Apprentice One Championship Edition scheint das zu bestätigen. Wie nachhaltig ist also das, was Qatar macht in Sachen Filmindustrie? Ich habe mich dafür mit den Verantwortlichen des Katarer Studios verabredet, der Musik- und Filmproduktionsstätte in Katar. Gegründet 2017 als Musikproduktionsstudio und seit 2018 auch in der Filmproduktion tätig.
Yeah, so just to describe what's happening here, we're going through this hallway that has
Salman Al-Hurnadi, Communications Manager der Qatarer Studios, gibt mir eine Tour. Wir laufen durch Gänge vorbei an Filmplakaten. Auf einem Plakat steht About Cinema.
About Cinema is a education entertainment TV program commissioned by Al Jazeera.
Es ist eine Bildungs- und Unterhaltungsserie von Al Jazeera, koproduziert von Qatarer Studios. Es gibt 3 Staffeln. Und in jeder Episode geht es um ein Filmthema oder ein Genre. Innerhalb der Episoden gibt es kleine Szenen, in denen die Regisseure ihren Stil einsetzen können, um eine Geschichte zu erzählen. In der Episode über die Geschichte des Horrorfilms zum Beispiel hat der Regisseur eine kurze Horrorgeschichte in die Episode eingebaut. Wir haben mit verschiedenen katarischen Regisseuren und Regisseuren, die in Katar leben, zusammengearbeitet.
And this is one of the cool things about cinema.
Und während wir reden, gehen wir an vielen Zimmern vorbei.
Yeah, so this is the back area. We have here 4 edit. Oh, so this is radio. I have to explain everything. Yes, so we have 4 edit suites here.
Ja, also wir haben hier 4 Schnittplätze. Unsere Einrichtung besteht hauptsächlich aus Postproduktions- und Musikproduktionsräumen. Wir gehen jetzt durch diesen Flur mit den Schnitträumen auf der rechten Seite. Und zur linken sehen Sie das Dolby Atmos Studio. Es ist eines von 3 Dolby Atmos Studios im Nahen Osten.
Dolby Atmos Studios in the Middle East. This room is fitted with a cinema projector.
Dieser Raum ist sowohl mit einem Kinoprojektor als auch mit Surround-Sound-Lautsprechern ausgestattet. Wenn wir an einem Film oder einer Fernsehsendung arbeiten, zeigen wir sie in diesem Raum und arbeiten dann an den Farben und am Sounddesign. Und manchmal, wenn wir zum Beispiel einen Werbespot machen, zeigen wir den Kunden hier das Ergebnis.
For commercials, for example, we can come here and show them the final result in the best way possible.
So for example, welche Produktionen haben denn in diesem Studio stattgefunden?
Yeah, actually all of our TV series go through here, so TV series that we have produced, Medina.
Alle unsere Fernsehserien waren hier. Eine Fernsehserie wie Medina, eine arabisch-englische Sci-Fi-Fantasy-Serie, die bereits auf Stars Play zu sehen ist. Oder auch The Pact, eine postapokalyptische Sci-Fi-Serie, die auf Englisch gedreht wurde. Oder Chasing Dreams, das ist eine Dokumentarserie, die beim Streamingdienst Shahid läuft. Sie erzählt die Geschichte von Flüchtlingen in Syrien und ihren Träumen, Fußballspieler zu werden. Was Filme angeht, gab es Orca. Der hatte vor 3 Jahren Premiere in Deutschland, den USA und Katar.
We had premieres in Germany, the United States and Qatar.
Wenn Sie von den Streaming-Diensten sprechen, wo die Produktionen laufen, in welchen Teilen der Welt sind Sie dann letztendlich zu sehen?
So we had a shift. So we started with a show called Medina, which is Arabic and English.
Das ändert sich gerade. Wir haben mit Medina begonnen, was eine arabisch-englische Serie ist. Wir haben viel Englischsprachiges gemacht. Und jetzt wollen wir mehr arabische Geschichten erzählen. Die arabische Welt hat eine große Bevölkerung, die gerne neue Inhalte sieht.
People who like to watch content.
Well, we're sitting in Qatar Studios. This is Studio 2.
Im Studio 2 treffen wir Hussein Fakhri, kaufmännischer Geschäftsführer der Qatarer Studios. Hier wurden auch die offiziellen Songs für die Fußball-WM 2022 in Katar aufgenommen.
I mean, you know, we were working mostly on TV commercials and sort of corporate films, and Qatar generally is an industry.
Wir haben zunächst an Fernsehwerbung gearbeitet und Unternehmensvideos. Um die Fußball-WM herum gab es anspruchsvollere Inhalte. Seitdem machen wir auch längere Formate. Wir haben einige Serien hergestellt, Spielfilme, auch internationale Produktionen, die nach Katar kommen. Wir bieten die ganze Infrastruktur, die es braucht, um Filme oder Serien zu produzieren. Die Herausforderung ist, wir haben limitierte Kapazitäten. Wir können nicht 5 Produktionen gleichzeitig im Land machen. Wir können 1 oder 2 machen, vielleicht 3. Aber das ändert sich auch schlagartig. Fast jede Woche macht eine neue Firma auf. Was unser Publikum angeht, hoffen wir, dass es auch eines außerhalb der arabischen Welt anspricht. Aber erstmal produzieren wir für das arabischsprachige Publikum.
Und sind das vor allem Kinoproduktionen oder Produktionen für Streamingdienste? Und wie vielfältig sind die Möglichkeiten der Distribution?
Die Möglichkeiten sind in der arabischsprachigen Welt zum Glück sehr groß. Wir haben zum ersten Mal ein heimisches Boxoffice mit Saudi-Arabien und den anderen Golfstaaten. Wenn dein Film gut ist, kannst du schon nur mit dieser Region Geld verdienen. Wir haben verschiedene Anbieter. Starzplay, Shahid, Todd, Netflix. Es gibt also ganz gute Optionen.
Wir haben Starzplay, wir haben Shahid, wir haben Todd, wir haben Netflix. So, luckily, we have some good options.
Wenn wir etwa von Starzplay oder Netflix sprechen, wie sehr hat sich durch Streamingdienste auch die Möglichkeit eines weltweiten Vertriebs verändert?
Ja, absolut. Not only
die Plattformen haben die Sprachbarrieren abgebaut. Es ist inzwischen egal, in welcher Sprache die Filme gedreht sind. Wir haben das beim koreanischen Kino und Serien gesehen, bei Haus des Geldes aus Spanien, bei Dark aus Deutschland. Das waren alles gute Serien, die in den jeweiligen Sprachen gedreht wurden und globale Hits waren. Es ist also möglich.
The precedent is there, which means that, you know, it's no longer a challenge. If the film is good enough, people will watch it.
Seit 7 Jahren investiert ja nun auch Saudi-Arabien in die Filmindustrie. Wie ist das Verhältnis von Katar zu Saudi-Arabien? Wie groß ist die Konkurrenz?
Look, in terms of Qatar, our film industry, you know, competing with Saudi film industry, it's never going to happen.
Wenn es darum geht, dass die Filmindustrie in Katar mit der von Saudi-Arabien konkurriert, das wird nicht passieren. Saudi-Arabien hat einen gigantischen Markt. Es gibt eine Bevölkerung von 30 Millionen. Katar hat 3 Millionen. Saudi-Arabien produziert vieles einfach für den lokalen Markt, für die eigene Bevölkerung. Bei uns geht das nicht. Es ergibt keinen Sinn, nur für den Markt in Katar zu produzieren. Da würden wir kein Geld verdienen. Deswegen ist unser Ansatz immer, für die gesamte arabische Region zu produzieren. Und ja, wir profitieren sehr von den Entwicklungen in Saudi-Arabien. Es sieht gut aus für uns.
Das sagt Hussein Fakhri, kaufmännischer Geschäftsführer der Katara Studios in Doha in Katar. Arbeitet der kleine Golfstaat also wirklich nachhaltiger an seiner Filmindustrie als Golfstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien? Das ist jetzt noch nicht abzusehen. Vieles deutet darauf hin. Aber auch der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, kann jederzeit den Geldhahn für den Film abdrehen. Was auf jeden Fall ersichtlich ist, die Vision 2030 der verschiedenen Golfstaaten tragen Früchte. Die Region entwickelt sich in großer Geschwindigkeit zu einem mächtigen Player in der weltweiten Unterhaltungsindustrie. Das war es mit unserem Schwerpunkt zum arabischen Film und auch mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm von Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.